How a Lot of Love, wie es im berühmten Song von Led Zeppelin heißt, bedeutet wortwörtlich übersetzt so viel wie eine ganze Menge Liebe. Herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds. An den Mikrofonen, in den Gesangskabinen, wollte ich schon sagen. Vor den Mikrofonen, wie immer, Nicolas Cage.
Moin. Nicht Niki Lauda, sondern Niki Cage.
Niki Cage.
Und natürlich der Bossi.
Halli, hallo, hallöle. Mit Whole Lot of Love sind wir hier eingestiegen, ähnlich wie unser heutiges Thema F1. Warum habe ich dieses markante Zitat gewählt oder diesen Songtitel von Led Zeppelin? Der Film beginnt auch mit diesem Song. Ja, darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Und zwar habe ich dir eben im Vorgespräch die Frage gestellt, was denkst du, ist das eine Liebeserklärung an den Motorsport, an die Formel 1 oder einfach nur simples, technisch hochversiertes Blockbuster-Sommer-Action-Kino. Das wollen wir heute herausfinden und wir hatten auch wieder Glück. Wir waren letzte Woche bei einem Special-Screening, Special-Preview zu diesem Film, noch vor der Europapremiere, ne? Zusammen mit Dominik Porschen und Warner Brothers wurden wir ins Kino geschickt in Köln im Cinedom, zusammen mit 698 anderen Leuten saßen wir da im Saal und haben dieses Brett auf die Augen und auf die Ohren gekriegt, also dieses audiovisuelle Brett. Wie fandest du die Veranstaltung, Niklas?
Wie du dich erinnern kannst, vielleicht hatte ich ein bisschen Schweiß auf der Stirn stehen, weil ich unbedingt einen Zug erwischen musste. Und dann ging diese Veranstaltung schon gefühlt eine halbe Stunde zu spät los und da wussten wir ja noch gar nicht, dass vor dem Film nochmal viel mehr abging, weil Dominik Porschen hat die Crowd damit überrascht, dass er so einen DJ aufgelegt hat, den ich persönlich überhaupt nicht kannte. Topic hieß der junge Mann, ist wohl ultra bekannt und ultra erfolgreich, hat irgendwie so ein paar Songs bei Spotify, die jenseits der Milliarde stehen von den Streamzahlen. Mhm. Und der hat dann doch mal eine halbe Stunde dann ein bisschen die Crowd angeheizt.
Ja.
Ja, wie fandest du das?
Das hat bei mir funktioniert. Also ich bin voll in Stimmung gekommen. Ja. Ich habe es dir aber auch ein bisschen angemerkt. Ich habe gespürt, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Das hat auch ein bisschen was mit dem dritten Akt zu tun. Ne? Der war auch ein bisschen anders als der Rest vom Film. Ich fand die Veranstaltung super. Ich habe ja nach dem Film zu dir gesagt, ich weiß nicht, ob ich das alles ganz objektiv bewerten kann, ob mich der Hype nicht so ein bisschen mitgerissen hat, dass ich mich da habe mitziehen lassen.
Ja.
Ganz zum Schluss ist noch der Synchronsprecher Tobias Meister auf die Bühne gekommen, der Synchronsprecher von Brad Pitt.
Ja.
Also super runde Veranstaltung. Ich fand es alles in allem, das war auch die größte von diesen, also das größte von diesen Events, die Dominik Porschen organisiert hat. Ne?
Ja.
Ich fand es so, als Gesamterlebnis fand ich es halt super, muss ich sagen.
Ja, herzlich.
Ich finde mir wirklich gut.
Da steckt auf jeden Fall schon eine Menge drin, das ist auf jeden Fall nicht zu leugnen. Und dafür, dass man da ja auch keinen einzigen Cent für geblecht hat, ne, ist schon krass auf jeden Fall.
Ja. Ja. Wolltest du den Film gucken? Hast du den auf deiner Watchlist oder wie war das bei dir?
Also von seiner Existenz wusste ich klar, aber ich bin ganz ehrlich, also wenn du mich jetzt nicht zu diesem Event mitgenommen hättest, dann hätte ich ihn mir wahrscheinlich eher nicht
mitgeschleift. <wollt's>
Mitgenommen, eingelassen.
Wolltest du das sagen? Achso, nein, naja.
Nee, also es ist ja kein Geheimnis, solche Filme sind überhaupt nicht meine Zielgruppe, ich bin da nicht die Zielgruppe für so.
Mhm.
Und selbst wenn ich kein Geld für einen Eintritt bezahle fürs Kino, da ich ja dieses Abo da habe von Cinfinity, lass mal ein Sponsoring springen hier, ich wäre trotzdem nicht hingegangen, ganz ehrlich.
Okay,
ja.
Achso, wirklich, auch gar nicht.
Nö,
Achso, überhaupt
nö.
nicht. Auch wenn du so Word of Mouth gekriegt hättest, so hey, der ist echt sehenswert, macht
Nö.
Spaß. Nee, okay,
Wahrscheinlich nicht,
krass. Also bei mir wäre es vielleicht ähnlich gewesen. Ich habe den jetzt auch nicht irgendwie ganz oben bei mir auf der Watchlist.
ja.
Ich kann es dir aber auch nicht mehr hundertprozentig sagen. Ich weiß, also ich habe ja quasi, dass die Veranstaltung stattfinden wird. Da hatte ich eine Mail gekriegt und habe mir dann so gedacht, okay, komm, schickst du mal eine Antwort zurück. Vielleicht klappt es ja, ne? Und als dann die Bestätigung kam, dachte ich mir, cool, warum eigentlich nicht? Habe ich Bock drauf, so, ne?
Ja.
Und ja, und ich muss sagen, also ich hatte eine ziemlich gute Zeit mit dem Film. Also
Ja, die hat man auch,
andere
ne? Kann man
prominente
auch.
Sommerblockbuster, den ich dieses Jahr gesehen habe, war ja Mission Impossible 8. War es der achte? Dead Reckoning? Ne, Final
Ja.
Reckoning? Ich glaube, der achte.
Ich glaube auch, ja.
Und der, also F1 überwiegt da für mich. Mit dem hatte ich,
Ach ja.
der hat für mich auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufgelegt. Also, oder mich nochmal besser unterhalten als so ein Mission Impossible.
Okay, na, krass.
Der, ja, obwohl die Runtime ähnlich war. Nur hat sich Mission Impossible um einiges länger angefühlt und
Boah, echt?
ja.
Okay, krass.
Der hat sich um einiges länger angefühlt.
Heftig.
F1. Der neue Film von Joseph Kosinski in der Hauptrolle Brad Pitt. Ich hole euch mal ganz kurz ab mit dem, mit der offiziellen Inhaltsangabe von Warner, hier von der Warner-Website. Also, Sonny Hayes, gespielt von Brad Pitt, trägt den Spitznamen der Beste, der es niemals geschafft hat. Zitat Ende. In den 90er Jahren galt er als hoffnungsvolles Talent der Formel 1. Doch dann beendete ein Unfall auf der Rennstrecke seine Karriere um ein Haar. 30 Jahre später verdient er sich seinen Lebensunterhalt als umherziehender Gelegenheitsrennfahrer. Eines Tages tritt Sonnys ehemaliger Teamkollege Ruben Cervantes, gespielt von Javier Bardem, an ihn heran, der mittlerweile Besitzer eines Formel-1-Teams ist, das kurz vor dem Aussteht. Ruben überredet Sonny zu einer Rückkehr in die Formel 1, um das Team zu retten und einen letzten Versuch zu unternehmen, sich als bester Fahrer der Welt zu beweisen. Sonnys Teamkollege, Nachwuchstalent Joshua Pierce, auch abgekürzt JP, Damon Idris, also gespielt von Damon Idris, ist unterdessen fest entschlossen, sein eigenes Tempo vorzulegen. Im Gebrüll der Motoren holt die Vergangenheit Sonny ein. Bald stellt er fest, dass in der Formel 1 der eigene Teamkamerad der erbittertste Konkurrent ist und dass sich der Weg zur Erlösung nicht allein beschreiten lässt. Okay, jetzt wird es ja auch noch biblisch. Das habe ich in dem Film, ja, mit Erlösung, das habe ich in dem Film jetzt nicht herausgelesen. So, das ist quasi ja, der erste Akt und eben so der weitere Verlauf des Films. Das ist auch eigentlich schon so der gesamte Plot, ne? Es kommt noch eine Liebesgeschichte dazu. Und ja, es geht so ein bisschen um die Rivalität zwischen diesem, zwischen Sunny und eben JP. Der wird wirklich ständig im Film JP genannt.
Jo.
Und eben diese Rivalität zwischen den beiden Teamkollegen. Genau, der eine repräsentiert die Moderne, den jungen Rennfahrer und Brad Pitt, Sonny, repräsentiert eben so das Alte, das Altmodische vielleicht ein
Die
bisschen
alte Schule.
und die alte Schule, genau. Da hatte ich auch zum ersten Mal Gänsehaut, als es so hieß, ja, der ist mit Schumacher und Senna gefahren, ne? Also ganz ehrlich, ich habe wirklich so ein bisschen, dachte mir, also ich hätte nicht gedacht, dass mich das so berührt, ne? Ich selber, ich gucke gar kein Formel 1, ich habe auch leider Drive to Survive nicht gesehen, was ja sehr gut ist. Wie ist bei dir so dein Formel 1 Vorgeschichte?
Ich denke mal, bei mir war das so wie bei allen anderen Menschen gefühlt auch. Ich glaube, so in den 90ern lief in jedem deutschen Wohnzimmer jeden Sonntag Formel 1, wenn Michael Schumacher gefahren ist.
Immer dieser Sound, ne?
Ja, und wenn es dann, ja, nachdem er dann ausgestiegen war, ist das Interesse bei uns im Haushalt so ein bisschen versiegt und ich habe es danach auch eigentlich nicht mehr wirklich geguckt. Obwohl es danach ja noch Nico Rosberg und so weiter und so fort gab. Aber nee. Bei dir? Ah, du hast gerade schon gesagt, ähnlich. Du hast nicht geguckt, alles gut.
Nee, also jetzt, ja doch, die letzten Jahre halt nicht, ne? Aber früher war es tatsächlich ähnlich.
Ach so,
ja. Die ganze Schumacher-Ära, ne? Das alles miterlebt tatsächlich.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, so als Jugendlicher, als Kind, ich fand es relativ langweilig.
Ja.
Ja, aber dieser Film hat anscheinend in mir ein altes Feuer entfacht. Also instant habe ich Bock gekriegt, mal wieder mich mit Formel 1 zu beschäftigen und ja, auch mal bei Drive to Survive reinzuschauen. Habe ich noch nicht gemacht, werde ich aber tun, werde ich auf jeden Fall machen.
Ja.
Weiß nicht, wie viele Staffeln es da gibt, ich glaube 2 oder 3 sogar schon.
Ach, krass.
Ja, wusstest du, super interessant, schon 2013 haben Joseph Kosinski und Brad Pitt versucht, einen Rennsportfilm für 20th Century Fox zu entwickeln. Ne?
Mhm.
Diese Geschichte Ford wie Ferrari und das Rennen, 24-Stunden-Rennen von Le Mans, was ja vor 2 oder 3 Jahren, 2019 war das, von James Mangold verfilmt wurde. Genau diese Story wollten sie schon vor 10 Jahren machen.
Ja.
Und dann hat James Mangold das eben mit Matt Damon und Christian Bale gemacht. Und stattdessen hat sich Kosinski anscheinend Top Gun Maverick zugewandt, ne? Und dann haben sie es verschoben und ein Drehbuch geschrieben. Und ich glaube, 2021 an Apple das Drehbuch für 130 Millionen, 120 Millionen sowas verkauft. Ja. Und die haben den Stoff dann verfilmt, genau. Und Warner das ganze Teil dann ins Kino gebracht. Ja. Also war schon wieder eine Menge Kohle im Spiel. Interessant fand ich im Abspann natürlich auch Lewis Hamilton, ne, wird als einziger Producer genannt. oder zumindest sehr prominent, er stand alleine da. Ne?
Ich glaube, Brad Pitt
direkt
war auch
an dritter Stelle, glaube ich, so. Ne?
Ja. Ich glaube, die haben den Film nochmal verschoben, weil sie erst warten wollten, bis sich die Geschichte wiederholt.
Welche?
Tony Scott.
Ach so.
Hat doch damals Top Gun gemacht und danach hat er einen Rennfilm gemacht und Joseph Kosinski hat jetzt Top Gun gemacht und jetzt einen Rennfilm.
Ah, okay, das hatte ich gar nicht mehr, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Days of Thunder, ne? Also.
Genau.
Cool.
Da hast du mich sogar noch drauf angesprochen, ob ich den mal gesehen habe, aber habe ich tatsächlich nicht, ne?
Ja, das hätte ich aber auch nicht gewusst, ob der vor Top Gun oder nach Top Gun war.
Nee, der kam dann.
Tom Cruise als, ja, auch NASCAR-Fahrer, ne?
War der denn gut? Weißt du das?
Ich hab ihn ganz cool in Erinnerung. Und ich muss auch sagen, so ein bisschen die Vibes von Days of Thunder hatte ich hier ja auch bei F1. Nur eben das, also nicht mit diesem ganzen 80er, mit diesem 80er Retro-Flair und dem Synthi-Soundtrack, der da so runterläuft, sondern eher durch, Hans Zimmer hat ja auch so einen, kann ja, oder ist auch imstande, so einen gewissen Nostalgiefaktor in seiner Musik mit reinzubringen. Also er hat ja auch so einen unverwechselbaren Klang, ne? Und wenn man so, also es hat mich sehr an frühe Hans Zimmer Soundtracks erinnert.
So König der Löwen.
Nee, eher so, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich meine, Hans Zimmer hat auch True Romance gemacht. Das war 93, das war so einer seiner frühesten. Ich muss aber mal schnell reingucken, bevor ich hier Quatsch erzähle. Komplette Besetzung. Und Crew. Ja, Hans Zimmer, sage ich doch. Der hat für True Romance. Und ja, wie gesagt, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als hätte er sich so an seine Anfangszeit zurück besonnen? Egal. Er hat einen Composer gehabt, ne? Den will ich hier nicht unterschlagen. Hans Zimmer hat das nicht ganz allein gemacht. Zumindest stand der im Abspann mit drin. Bei IMDb finde ich den Namen jetzt leider nicht mehr. Aber da wurden 2 Composer genannt. Ja, der Cold Opener, nicht grundlos. Whole Lotta Love. Ich fand ja das Opening wunderschön. Das war so richtig auf die Ohren, auf die Augen, fürs Herz so ein bisschen auch. Also Gänsehaut und Adrenalin, was da abgegangen ist bei mir, muss ich ehrlich sagen. Von Anfang bis zum Ende dieses Openings, ne? Und der Song Howlalade Love,
Howlalau.
der läuft, bitte?
Howlalau.
Howlalow. Der läuft halt einmal komplett durch, ne? Das fand ich auch cool. Der war nicht geschnitten, der war nicht gekürzt, der lief einfach komplett durch. Und ich mochte auch schon, also ich bin kein Fan davon, wenn so prominente Pop-Songs, Rock-Pop-Songs für die Trailer-Kampagnen verwurstet werden. Hier war schon einer meiner Lieblingssongs von Fleetwood Mac, The Chain. Der war hier schon im Trailer verwurstet und dann dachte ich mir so, ah, einer meiner Lieblingssongs, ey, und ihr nutzt den hier.
Schlöcher.
Ja, ich war auch so, boah, da darf der Film aber nicht kacke sein, ne? Also dieses Opening, das hat mich auf jeden Fall schon sehr, sehr positiv gestimmt und abgeholt und hat mir Lust gemacht auf mehr. Und ja, und dann im Verlauf des Films zieht sich das halt eigentlich ganz gut weiter. Also es ist eine gute Mischung aus so Rennsport, Formel 1 Action und ein bisschen Drama drumherum, ne? Du hast so ein bisschen gestutzt auch bei der Runtime, was ich verstehen kann. Der hatte 2 Stunden 35, also das ist schon echt nicht wenig.
Ja.
Und ja, wie würdest du sagen, ist das bei dir trotzdem gut reingegangen vom Pace her? Also der erste und zweite Akt?
Also die erste Stunde, die ging noch gut und irgendwann dachte ich mir so, ja, okay, wo willst du denn jetzt hin? So. Weil dann, ich habe ja schon gesagt, so der Film ist irgendwann zu dem geworden, was ein Formel-1-Rennen für Leute ist, die da keinen Bock drauf haben. So, es war einfach irgendwann immer nur noch dasselbe und hat zu viele Runden geschlagen.
Es geht nur noch im Kreis, ne?
Ja. So,
Es dreht sich.
spätestens in diesem einen Rennen, wo es zu einem Vorfall kommt, der auf Brad Pitts Vergangenheit einzahlt, dachte ich mir so, boah,
Ja.
nee, ey, komm, das Fass macht die doch jetzt nicht ernsthaft auch noch auf, oder? Also irgendwann war ich schon bisschen genervt davon.
Ja, also diese Enthüllung, die wir jetzt hier nicht preisgeben werden, aus der Vergangenheit, das war jetzt keine große Überraschung, ne? Oder? Das meinst du doch, ne? Warum er kein Formel 1 mehr fährt oder
Ja.
gefahren ist. Ja.
Ja.
Also
Nicht
das
mehr
ist
fahren sollte,
nicht mehr fahren sollte, stimmt.
ja.
Ja, also die Umstände, die Umst dieses, das genaue Warum, das habe ich mir jetzt nicht vorher gedacht, aber die einzelnen Storybeats, die sind jetzt nicht so, müsst ihr euch vorstellen, dass da jetzt große, fantastische Wendungen passieren, wie in Game of Thrones oder House of Cards oder so.
Nee, nee,
Also,
nee, nee.
wie ich schon gesagt habe, es ist ein Rennfahrer-Action-Drama, zwei rivalisierende Teamkollegen. Brad Pitt war so ein bisschen, ja, so leichte Ansätze von der Figur, die er in, da spielt er den Baseball-Manager in Moneyball, von dieser Figur, die er da spielt. Also so ein bisschen so ein egozentrischer Alleingänger, der.
Ich habe gesagt, er hat so ein bisschen einen auf seine Rolle aus Once Upon a Time in Hollywood gemacht.
Ach, Cliff Booth.
Ja.
Ja, aber dann.
So ein Sunnyboy, Sprücheklopfer halt
Aber
so.
ja. Ja, aber
Ja.
Cliff Booth war noch mal ein bisschen, ich fand den ein bisschen skrupelloser noch, der Typ irgendwie, ne? Also der war schon arg krass von sich selbst überzeugt, während Sunny, ja gut, der muss aber auch dauerhaft daran erinnert werden, dass er irgendwie schon nicht mehr mit jungen Newcomer Formel 1-Fahrern konkurrieren kann, ne? Oder zumindest nicht enttäuscht sein sollte, wenn er das nicht kann, ja. Ja, ich meine, der ist halt so ein Cliff Booth, ne? Also ich meine, beide Figuren sind so ein bisschen wortkarge Alleingänger-Typen. Ja, ist ja so ein bisschen auch der Protégé von Leonardo DiCaprio, anders als hier. Hier ist er wirklich für sich allein oder auf sich allein gestellt und
Naja, ist jetzt auch egal. Also ich hatte nur das Gefühl so, dass Brad Pitt so ein bisschen sich selbst spielt und den Eindruck hatte ich auch schon bei Once Upon a Time, so, das hat mir jetzt so diesen Vibe gegeben. Aber ist auch egal. Matthias, du bist Kameramann. Du hast dich schon nach dem Film sehr, sehr positiv, sag ich mal, über die technischen Aspekte und über die, ja, über die Kamerawinkel etc. pp. Geäußert. Wie ist denn diese Erkenntnis, sag ich mal, in dir gealtert, seitdem du den Film gesehen hast, seit der letzten Woche, sag mal?
Also es hat absolut meinem Auge geschmeichelt, was ich da gesehen habe. Und der Wechsel zwischen, ich sage jetzt mal so, alles, was Randgeschehen ist, rund um das Rennen und Rennsequenzen. Also da war visuell alles auf einem Top-Level. Das hat mir auch alles total gut gefallen. Also so die gesuchten Motive, die Kameraeinstellungen, ne? Auch so dynamische Kamerabewegungen, das fandst du, glaube ich, auch ganz cool, ne? Diese 180-Kamera aus dem Cockpit zum Beispiel. Für die allermeisten Aufnahmen sind ja auch in dem Film Originalaufnahmen verwendet worden von Formel-1-Rennen, ne? Der Saison 23, 24, glaube ich. Und
Ah, okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht.
ja. Also es gab ein paar inszenierte, es gab auch inszenierte Rennen und inszenierte Szenen. Genau, und ich habe auch noch gelesen, interessanterweise, Apple hat tatsächlich eine kleine Kamera entwickelt, die dann so neben dem Cockpit, oder sagen wir so, Joseph Kosinski und sein Kameramann Claudio Miranda, die da haben sich gedacht, okay, komm, dann lass uns doch mal auf Apple zugehen und fragen, ob die nicht vielleicht für uns eine Kamera entwickeln können,
Ja.
wenn sie schon den Film produzieren, weil die Broadcast-Kameras, die also für die Live-Übertragung bei einem echten Formel-1-Rennen, diese Kameras, die sind von der Qualität her nicht, entsprechen die nicht unseren Wünschen, unserem Standard, ne, den wir hier für so einen Kinofilm brauchen. Und tatsächlich wurde für diese Cockpit-Aufnahmen, für diese POV-Aufnahmen eine Kamera, die dann auch wie so ein kleiner Flügel, der sich so, ja, der ist so ein bisschen getarnt in so einem Gehäuse, ne? Sieht ein bisschen aus wie so ein windschnittiges Teil, was an so einem Formel-1-Auto einfach dran ist, ne? So
Ja.
ein Gehäuse haben sie gebaut und genau, das war dann quasi eine 48-Megapixel-Kamera des iPhone 15 Pro mit einem, wenn ihr es genau wissen wollt, 1 zu 1,28 Zoll großen Sony-Sensor. Und also relativ klein tatsächlich, ne?
Ja.
Wenn man bedenkt, ja, also in eurer Spiegelreflex habt ihr meistens irgendwie einen 35 mm Sensor. Und das hier ist schon relativ winzig und sieht trotzdem unfassbar gut aus. Also bei so einem Formel-1-Auto brauchtest du halt vor allem, also brauchst du ja noch mal kleinere Autos als in einem Kampfjet, kleinere Kameras als in einem Kampfjet.
Ja.
Deshalb denke ich, gab es da einfach keine Lösung auf dem Markt. Ja. Also größtenteils wurde auf den Einsatz von CGI verzichtet. Ne? Es gibt ein paar Stunt-Szenen und auch, also das könnt ihr euch denken, ne? Es gibt den einen oder anderen Crash, wie es ihn auch in der echten Formel 1 gibt. Aber ja, ich denke, wenn es zu gefährlich wurde, haben sie tatsächlich CGI eingesetzt und
Technisch ist der Film auf jeden Fall eine Wucht.
ja.
Da kann ich nur sagen, da sollte man auf jeden Fall auch ins Kino gehen, ja, keine Frage. Absolut keine Frage.
Also wenn du es genau wissen willst, nochmal ganz kurz, ne? Die Produktion, die hat Formel 2 Autos genutzt, sie umgebaut in den Stil von Formel 1 Autos. Und während der Rennwochenenden gab es kleine Zeitfenster, in denen sie diese Rennautos mit diesem APX GP, dieser Rennstall, dieser fiktive Rennstall von Javier Bardem, ne?
Ja, Apex GP, ja.
Apex GP, genau. Haben sie diese Autos auf die Strecke geschickt und dann hast du halt die Kulissen mit den ganzen Zuschauern auf den Tribünen, die Boxen sind voll mit den anderen Rennteams und so, ne? Haben sie kurze Zeitfenster während der echten Rennen genutzt, um dann das Auto zu filmen.
Als Zuschauer merkst du davon ja also gar nichts. Das sieht ja alles übelst echt und übelst überzeugend aus. Also das muss man denen auf jeden Fall lassen.
Meine Sorge war so, okay, ich muss nicht eine Minute oder zwei oder drei irgendwie eine Frontalkamera von Brad Pitt sehen, wie er in seinem Helm im Rennwagen sitzt und auf die Rennstrecke glotzt, so, ne? Oder wie sich sein Gesicht verzieht, was man ja auch nur an den Augen erkennt. Das brauche ich jetzt nicht so ewig lang und ewig oft wiederholt wie bei Top Gun Maverick. Da war das irgendwann ausgelutscht nach einer Stunde, der Gag, dass ich irgendwie eine Kamera im Cockpit habe. Weißt du, was ich meine? Also, das hat schon. Gab es hier visuell gute Abwechslung, finde ich. Und ja, auch soundtechnisch war das ganz großes Kino. Also, ich mag diesen Look. Das ist auch so ein bisschen der Apple-Look, würde ich ihn jetzt mal nennen. Also, es ist nicht so ein typischer Hollywood-Grade, sondern es geht so ein bisschen in Richtung Werbespot, würde ich fast schon sagen. Ne? Aber auch so glänzende, reflektierende Oberflächen, auch so Asphalt. Das sieht schon alles sehr griffig, sehr kontrastreich, sehr scharf auch aus. Also da vermisse ich auch gar nicht die Körnung irgendwie, ne? Die man so vom Filmkorn gewohnt ist. Es ist viel knackiger, so commercial-like, könnte man sagen. Aber gut halt, ne? Nicht zu hochglanz poliert. Ich fand, das hat dem Film jetzt auch nicht geschadet,
Nö,
dass er
das,
so eine
nö.
werbliche Optik hatte,
Nö, nö, das
ne?
nehme
Was
ich
mich halt
nicht.
genervt hat, ne, das war natürlich also die ständige, dieses Online-Zahlungsanbieter, die Werbung, ja, die geht halt auch einfach nicht weg,
Expensify.
ne? Ja. Dass das da ständig irgendwie zu sehen war und ständig auch, das war mir ein Ticken zu viel tatsächlich, ja. Ja, wenn ich nochmal was zu dem Pace und zu dem generellen Rhythmus des Films irgendwie sagen oder ja, nochmal ein paar Worte verlieren darf, dann würde ich sagen, also mir hat das bis zum dritten Akt eigentlich alles sehr gut gefallen. Ich war gut unterhalten, also es gab da auch keine Längen oder so. Es gab auch nicht zu viel. Die Mutter von Sunnys Konkurrenten, ne, also von JP, die taucht manchmal auf und schwingt dann halt redet ihrem Sohn dann halt so ein bisschen ins Gewissen und so, ne,
Ja.
wie halt so eine Mutter ist. Und selbst diese Szenen fand ich nicht, also zu überladen oder dass sie irgendwie zu viel Raum im Film eingenommen hätten, ne? Die fand ich eigentlich ja recht kurz und knapp gehalten und es ging dann doch immer nur auf der Rennstrecke weiter, ne? Und oder eben in der Entwicklung, ne?
Ja.
Windkanal, was es da halt auch gab und so. Das gleiche gilt für die Liebesgeschichte. Die Love Story fand ich jetzt auch nicht zu kitschig. Die war schon ein bisschen kitschig und eigentlich auch total offensichtlich, wie das alles ausgeht, auch wenn die Beteiligten der Love Story von vornherein ausschließen, dass es zu einem Love Interest der beiden Hauptfiguren kommt, aber dann kommt es natürlich dazu, ne? Ist ja klar.
Natürlich. Ja, dann kommt es irgendwann zum dritten Akt und da war ich dann irgendwann doch ein bisschen genervt davon, weißt du, weil. Das habe ich ja vorhin schon kurz angedeutet. Es gibt dann nochmal so eine Begebenheit mit Brad Pitt, wo nochmal ein Fass aus seiner Vergangenheit aufgemacht wird und da dachte ich so, boah, nee, ey, das macht ihr doch jetzt nicht auch noch. Also der Film hat mir irgendwie, der wurde mal mir irgendwann so ein bisschen zu repetitiv, weil sie haben ja gefühlt wirklich jedes Rennen aus dieser Saison gezeigt, ja. Dann gab es einfach zu viele Figuren. Es gab Brad Pitt, es gab den Joshua, wie hieß er nochmal? Joshua gab es, den Rookie.
JP.
JP, genau.
Es
Dann
gab die,
gab es das Love
ja,
Interest von Brad Pitt. Dann gab es
genau.
Ruben, diesen Rennstallbesitzer. Dann gab es noch die Mutter von JP und sein Cousin, der so ein bisschen einen auf seinen PR-Atzen
Genau,
gemacht
sein
hat.
Manager, ja.
Genau. Ey, und dann gibt es ja auch noch diesen, ja, was ist denn das, so ein Teilhaber oder so an Apex, der dann am Ende nochmal so ein bisschen als antagonistische Kraft aufgebaut wird, aber es ist einfach alles ein
Ja.
Scheinkonflikt, weil die Scheiße löst sich einfach von selbst wieder auf und es war super unnötig und es hat im Film nichts
Ja.
gebracht. Ja, die meinten, also das war völlig offensichtlich, dass sie nur dachten, oh, jetzt haben wir aber irgendwie keine so eine richtige antagonistische Rivalität zwischen Brad Pitt und JP aufgebaut. Ja, dann nehmen wir doch jetzt nochmal einen anderen und dann haben sie einfach wirklich irgend so einen random Dude da zu auserkoren, der nichts zur Handlung beigetragen hat, gefühlt, ey, der auch nichts zu irgendeiner Fallhöhe beigetragen hätte. Dieser Film hat im Grunde auch keine Fallhöhe. Und ich habe mich dann, also ich habe ja relativ kurzfristig erst erfahren, dass dieser Film 2,5 Stunden geht. Und da habe ich dir ja sogar noch eine Nachricht geschrieben, so der Film geht 2,5 Stunden, ach du Jemine. Weil mir schon im Vorhinein zu klar war, dass die nicht ausreichend genug Story haben werden, um daraus wirklich 2,5 Stunden Unterhaltung zu machen. So. Zumindest nicht auf der Drehbuchebene. Visuell brauchen wir da nicht drüber reden. Das ist absolut, das ist ein absoluter Kinofilm. Ja. Für solche Filme sind Kino gemacht im Grunde. Aber ja, also von den ganzen Figuren, die irgendwie relativ platt waren und auch keinen wirklichen Arc hatten, bis zu der Tatsache, dass es einfach zu viele Figuren waren und dass einfach zu viele Drehungen und Wendungen drin waren, das war mir dann irgendwann doch ein bisschen zu viel. Dafür, dass der Film mir dann am Ende was vermitteln wollte, die Nachricht oder die nicht besonders überraschende Message, dass man in einem Teamsport als Team arbeiten sollte, wenn man gewinnen möchte, ja, das ist eine völlige Neuheit. Ja. Ohne Scheiß, weißt du was? Ja. Rush, ne? Hast du den gesehen? Wahrscheinlich.
Ja.
Das war geil, weil der Film hatte, klar, der hatte nicht so den Fokus auf dem Rennen, sondern halt auf der Lebensgeschichte von Niki Lauda, aber wenigstens gab es eine richtige Geschichte zu erzählen und der Film war nach 2 Stunden vorbei. Und auch F1 hätte gut daran getan, nach 2 Stunden vorbei zu sein. Aber wie gesagt, ich bin auch mittlerweile ja so ein langweiliger Arthouse-Otto. Wenn ihr einfach ins Kino geht, um so ein bisschen, ja, ganz platt ausgedrückt, Hirn aus, Popcorn reinziehen, euch einen geilen Film angucken, der visuell was hermacht, dann seid ihr bei F1 schon gar nicht so falsch. So.
Ja, das klingt sehr ernüchtert. Es hat auch nichts mit Arthouse Otto zu tun. Ich kann auch voll verstehen, vielleicht sitze ich auch im falschen Hype-Train so, ne? Von den 2,5 Stunden, also da sind wir uns natürlich auch einig, ne? Der ist auch ein Ticken zu lang. Da sind so Längen plötzlich drin im dritten Akt, was auch eben, wie du schon gesagt hast, mit diesem plötzlich auf den Plan tretenden Antagonisten zu tun hat. Aber ich finde, also man kann da schon ein richtig tolles Erlebnis haben, so wie vielleicht für den einen oder anderen auch Top Gun Maverick war, was für mich ja nicht so funktioniert hat. Das hat sich irgendwann totgeguckt. Da hatte ich irgendwie, also der hat da keine emotionale Verbindung, was so das Element, dieses Kernelement des Films angeht, ne? Dieses Jets fliegen und so, ne? Diese ganze Jetflieger Air Combat Philosophie, das hat keine Ahnung, ich schätze mal, Leute, die den Film lieben, die den jetzt mehrfach im Kino gesehen haben, dass die da irgendwie so eine Relation zu aufgebaut haben. Für mich war es ja so bei F1, ich habe schon immer irgendwie so diese Beziehung zur Formel 1 gehabt, ne? Deshalb hatte ich ja auch so Backflashes. Jedes Mal, wenn der Name Senna oder Schumacher oder so genannt wurde in dem Film, das hat mich schon, ja, das hat schon gute Gänsehaut bei mir irgendwie ausgelöst oder die richtigen Knöpfe gedrückt, aber ja, so einfach auf audiovisueller Ebene, ja, hat das einfach megamäßig reingefetzt, so, ne? Das, ja, ist schön, dass du Rush auch angesprochen hast. Da ist es ja tatsächlich so eine Art Parallelhandlung, ne? Zwischen die Geschichte von Niki Lauda und eben James Hunt, ne? Dieser britische Rennfahrer, die hatten ja auch so eine Fehde. Und anders als bei F1 jetzt, ne, was ich auch so ein bisschen kritisiert habe, ist, die anderen Fahrer sind ja eigentlich nur verkappte Cameos. Das sind ja alles nur so Easter Eggs für Formel 1-Fans. Das sind sehr, ansonsten sind es halt gesichtslose, namenlose Fahrer, die eigentlichen Konkurrenten, ne, in der Weltmeisterschaftstour, die da fahren. Und es ist zwar irgendwie Max Verstappen und Fernando Alonso und so, aber so richtig mit denen interagieren tun die Hauptfiguren nicht, ne? Es bleiben eigentlich relativ anonyme und gesichtslose Fahrer, gesichtslose Konkurrenten, und ja, das macht auch so ein bisschen, finde ich, die Welt, die sie da geschaffen haben in F1, macht sie auch so ein bisschen, limitiert so ein bisschen auch die ganze Atmosphäre. Wenn da wenigstens noch so ein zweiter Rennstall beleuchtet werden würde, dann hätte das jetzt, glaube ich, dem Film nicht unbedingt geschadet. Dann wäre er aber 3,5 Stunden lang. Und und das Ensemble wollte ich noch kurz sagen. Das fand ich relativ kompakt eigentlich. Also ich fand auch so die kleinen Nebenfiguren und diese ganzen kleinen Nebengeschichten, die dann auch aufgemacht wurden, eben mit der Box, wie die sich da verbessern. Das fand ich sehr charmant und sehr nett eigentlich so alles. Und es war halt auch eine Frau in der Box, ne? Also dass da... Da wurde auch so ein bisschen Wert drauf gelegt, würde ich sagen, dass hier die Rolle der Frau nicht zu kurz kommt. Und auch wirkte auf mich auch relativ homogen, nicht so reingepresst, reingedrückt, on the nose Feminismus so. Hm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich glaube, ich habe auch nach dem Film irgendwie so zu dir gesagt, guck mal, das ist halt, ich weiß nicht, was für eine Berufsbezeichnung die haben. Die sitzen während des Rennens da. Sie hat irgendwie das Auto konstruiert, ne?
Sie war so eine Ingenieurin einfach.
Die Hauptdarstellerin, Carrie Condon, sie war Ingenieurin, genau. Und dann gab es eben noch einen, der quasi das Rennen leitet, ne? Der auch früher irgendwie in der Box war, so wie ich das verstanden habe. Ach, guck, ich habe es gerade mal nachgeguckt. Carrie Condon, weißt du, wer sie ist? Wo sie mitgespielt hat, hast du vielleicht auch schon gecheckt.
Banshees of Inisherin ist die Schwester.
Ja, stimmt, da ist sie auch, aber viel, viel interessanter. Die Schwiegertochter von Mike Ehrmantraut.
Ach krass. Nee, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen.
Ja, das habe ich gerade. Ich sehe hier nur ein Bild, wo sie zusammen sitzen und dann fiel es mir gerade wieder ein. Ach, stimmt, krass, sie war die. Ja, sie war die Schwiegertochter.
Aus Breaking
also Michael Ehrmantraut, Mike aus Breaking Bad und Better Call Saul, ne?
Jo.
Ja, und auch, ich glaube, Oscar nominiert für Banshees of Inisherin. Da war sie auch super. Da war sie super.
Shivanin.
Letzter Satz nochmal von mir. Also sehr nostalgische Feelings, die ich da hatte. Ne? Ich lese jetzt auch gerade noch den Namen Jerry Bruckheimer. Ich habe viele Jerry Bruckheimer-Filme früher geguckt. So, ne? Das Logo, das war mir schon bekannt eben. Du hast den Namen eben gesagt, ne? Tony Scott. Das war so eine Ära. Der hätte auch gut von ihm sein können, wahrscheinlich, der Film. Ne?
Mhm.
Joseph Kosinski, der hat das alles so ein bisschen ins 21. Jahrhundert gehoben. Ja. Mal sehen, was er noch macht. Also ich mag 2, 3 seiner Filme auf jeden Fall sehr gerne, unter anderem Oblivion mit Tom Cruise, ne? Top Gun Maverick war jetzt nicht so meins. Hast du Oblivion gesehen?
Nee.
Du weißt, welcher das ist? Der mit dem...
Nein, ich hab den... Sagt mir tatsächlich gar nichts.
Sagt dir gar nichts, okay. Ja. Also der ist... Kannst du dir mal aufschreiben. Der ist... Könnte was für dich sein. Also der hat dann... Der hat dann doch nochmal so einen kleinen Twist drin. Den habe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht kommen sehen. Kann man eigentlich gut machen, den Streifen. Damit würde ich sagen, weiß ich nicht, die Frage, nee, eine Liebeserklärung an das Formel 1 kann ich so aus der Sicht jetzt oder aus meiner Sicht würde ich nicht sagen, dass das so eine Liebeserklärung an den Rennsport ist. Es ist ein rasantes Rennfahrer-Action-Drama, ja, aber das ist jetzt so eine Liebeserklärung an die Formel 1, an den Rennsport, ja, vielleicht auch ein bisschen, je nachdem. Wenn ihr Rennsport-Fans, Formel 1-Fans seid, dann, wenn ihr das da in dem Film seht, dann ist das wohl so, ja. Ich sehe es jetzt nicht direkt. Oh krass, der ist hier mit einer 7,9 auf IMDb. Okay.
Mein Gott. Ich.
Vor allem diese ganzen, ich sehe gerade, den Trailer läuft hier noch, diese ganzen aufgemalten Tattoos, dass diese edgy Typen wie Brad Pitt, dass die immer voll tätowiert sein müssen, ne?
Ja.
Warum?
Weil es edgy ist. Wir sind ja auch zwei Typen, die voll edgy sind, weil sie auch Tattoos haben. Aber dieser edgy Typ an diesem Ende der Leitung ist jetzt auf jeden Fall bereit für einen Boxenstopp und für einen Reifenwechsel. Und ich weiß, dass mein Gegenüber das auch ist.
Oh ja.
Deswegen wählen wir uns jetzt aus. Geht ins Kino, schaut euch den Film an. Ich finde, es sollte belohnt werden, dass solche Filme dann doch mal wieder ins Kino kommen, statt nur auf die Streamer geschmissen zu werden, denn im Endeffekt muss auch ich zugeben, dass das Kino genau für solche Filme gemacht ist. Deswegen tut Apple und tut dem Kino einen Gefallen. Schaut ihn euch an. Dabei wünschen wir euch viel Spaß. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Hier bei den Rittern des Filmgenuss. Guten Ritt, gute Fahrt, viel Spaß im Kino.